Also, heute ist dran, ich bin die Auferstehung und das Leben. Genau. Wir sind ja in dieser Serie, ich bin, und ich fühle mich sehr wohl darin. Es ist so nahrhaft und so Christuszentriert, das ist wirklich ganz wunderbar. Johannes Kapitel 11, die Verse 25 bis 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wow, was für eine Aussage von Jesus. Und er fügt dann noch drei kleine Worte hinzu. Glaubst du das? Ja. Jesus war immer sehr, sehr zielgerichtet unterwegs, nicht wahr? Hinter allem, was er sagte und hinter allem, was er tat, hatte er bestimmte Absichten und so natürlich auch hier. Und darum möchte ich uns heute herausfordern und sagen, nehmen wir diese Frage doch einmal ganz persönlich. Glaubst du das? Wir beschäftigen uns heute mit der Auferstehung. Und was immer wir vielleicht hören, empfangen, vielleicht etwas Neues oder etwas, was wir schon viel gehört haben, so mit dieser Frage auch konfrontieren, glaube ich das? Weil davon hängt unser Heil ab. Und die Frage von Jesus, glaubst du das? Das war nicht einfach eine rhetorische Frage, so, ja, kannst du ja mal drüber nachdenken. Das war total ernst gemeint. Und Jesus erwartete da von der Schwester von Martha, von der Schwester von Lazarus, eine Antwort. Und er bekam sie auch. Und wenn wir uns heute fragen und sagen, Jesus stellt mir diese Frage, dann hoffe ich, dass wir ihm auch heute eine Antwort geben können. Jetzt, bevor wir zum Thema Auferstehung gehen, müssen wir zuerst etwas ins Auge schauen. Wir müssen dem ins Auge schauen, wegen dem es die Auferstehung ja erst gerade gibt. Und das ist der Tod. Der Tod, der war so im ursprünglichen Schöpfungskonzept von Gott nicht vorgesehen. Weil Gottes Konzept heißt Leben. Das ist sein Konzept. Leben in Fülle, Leben in Ewigkeit, Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und der Tod, der kam ins Spiel, beziehungsweise er kam zur Macht, als der Mensch aus dieser Gemeinschaft mit Gott ausbrach und eigene Wege gehen wollte. Und seither ist jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, der zu einem irdischen Leben geboren wird, mit diesem Tod konfrontiert. Jedes irdische Leben von uns Menschen endet mit dem Tod. Das ist ein Gesetz. Das kann niemand umgehen, das kann niemand vermeiden und es kann auch niemand aufheben. Von uns Menschen. Wir sind diesem Gesetz unterworfen, ob es uns passt oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Wir alle, wir werden einmal sterben und den Tod erleiden. Nicht wahr? Wir sind in diesem Leben nicht alle gleichermaßen von Krankheit betroffen oder von Armut oder von anderweitigem Leid oder vor Beziehungsschwierigkeiten. Das alles ist auch eine Auswirkung dieses Verlassens der Gemeinschaft mit Gott, eines Lebens ohne Verbindung mit dem Schöpfer. Da sind wir unterschiedlich. Aber wir alle müssen sterben. Darin sind wir alle alle Menschen gleich. Hier gilt Gleichheit. Im Tod gilt Gleichheit. Und Gott sei Dank hatte Gott, also eigentlich wegen dieser, ich finde, manchmal angstmachenden, frustrierenden Tatsache, eben wieder ein Lebenskonzept eingeführt. Und dieses Lebenskonzept hat den Namen Jesus Christus. Ich bin so froh, dass er das gemacht hat. Im Römerbrief, im Kapitel 6, Vers 23, schrieb Paulus, denn der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott hat durch Jesus die Möglichkeit geschaffen, einen Weg zu gehen, der vom Tod zum Leben führt. Ich bin der Weg. Er hat die Möglichkeit geschaffen, eine Tür zu durchschreiten, die zur Gemeinschaft mit dem Schöpfer zurückführt. Ich bin die Tür. Und durch Jesus hat Gott auch die Möglichkeit geschaffen, einen Hirten zu haben, der sein Leben für seine Schafe einsetzt, damit sie ein Leben in Fülle empfangen können. Und dieses Leben in Fülle ist empfangbar, erlebbar, und zwar jetzt schon. In Jesus Christus zeigt sich dieses Leben in Fülle jetzt schon ganz direkt und kraftvoll. Mit dem Thema ich bin die Auferstehung und das Leben sind wir am Kern vom Evangelium angelangt, am Kern von unserem Glauben. Paulus schrieb an die Korinther, 1. Korinther 15, Vers 14: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer und leer auch euer Glaube. Ohne Auferstehung, was machen wir eigentlich hier? Und darum ist das der springende Punkt. Und darum steigen wir ein und wir werden uns mit der Auferstehung von Lazarus beschäftigen, dann mit der Auferstehung von Jesus und dann natürlich auch mit der Auferstehung von uns. Die Auferstehung von Lazarus, das ist eine Geschichte, die man im Johannesevangelium nachlesen kann, Kapitel 11. Und diese Geschichte reiht sich ein in verschiedene Geschichten, die wir in der Bibel nachlesen können. Verschiedene Auferweckungsgeschichten. Es ist nicht die einzige, sondern es gibt da verschiedene Geschichten, die uns erzählen, wie Menschen auferweckt wurden. Zum Beispiel im Alten Testament 1. Könige 17, Kapitel 17, die Verse 8 bis 24, da steht, wie der Prophet Elia den verstorbenen Knaben der Witwe in Zarpath auferweckt hat. Mit dem Ziel, dass diese Witwe, die eine Ausländerin war, Gott als den Herrn erkannte. Als den Gott Israels, den wahren Gott. Neben Lazarus weckte Jesus ja noch verschiedene andere gestorbene Menschen auf. Und viele kamen zum Glauben an ihn, lesen wir dann jeweils. Das Ziel war immer, die Menschen auf diesen Gott hinzuweisen, der so kraftvoll ist, dass er sogar Menschen aus dem Tod erwecken kann. Petrus weckte die tote Tabitha auf. Nachzulesen in Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und wieder lesen wir, viele kamen zum Glauben. Diese Beispielgeschichten in der Bibel zeigen, dass Gottes Macht auch darin besteht, diese für uns Menschen oft so endgültig erscheinende Tatsache des Todes eben zu überwinden. Gott kann diese Grenze überwinden, ausweiten oder Menschen zurückholen oder wie immer man das auch sagen will. Und immer bestand das Ziel darin, Menschen auf diesen allmächtigen Gott aufmerksam zu machen. Und wisst ihr, eine Auferweckung aus den Toten ist heute noch möglich, ist meine persönliche Überzeugung. Ich habe es noch nicht selber erlebt. Vielleicht jemand von euch, weiß auch nicht. Aber vielleicht habt ihr schon Geschichten gehört. Reinhard Bonnke zum Beispiel hat mal gepredigt irgendwo und da war eine Witwe, die hatte ihren Mann, einen Pastor, der bei einem Autounfall verstorben war, unten in der Kirche hingelegt. Und durch diese Gegenwart Gottes, die dort war, als Reinhard gepredigt hatte, kam dieser Pastor wieder zum Leben zurück. Und natürlich, da kommen immer diese kritischen Fragen. Ja, kann man das dann und ist dann das und überhaupt wer und so. Wissenschaftlich kann man das dann oft eben nicht verifizieren. Aber es gibt diese Geschichten, dass auch heute noch Auferstehungen möglich sind. Die Auferstehung von Lazarus, die zeigt, dass da im Volk eine gewisse Auferstehungshoffnung vorhanden war. Zumindest bei Martha, oder? Als Jesus sie fragte, glaubst du das? Dann sagte sie, ja, ich glaube bei der Auferstehung der Toten dann. Das war dann zu einem späteren Zeitpunkt. Es gab diese Auferstehungshoffnung innerhalb der jüdischen Religion. Es gab auch Menschen, die sagten, Auferstehung ist Humbug. Das gab es auch. Die hatten manchmal Krach, diese religiöse Elite dort. Aber das Alte Testament kennt solche Bibelstellen. Es sind nicht sehr viele, aber es gibt sie. Zum Beispiel Psalm 49. Da denkt Korach darüber nach, über den Menschen und sagt in Vers 16, Gott aber wird mein Leben loskaufen, aus der Gewalt des Totenreichs nimmt er mich auf. So ein bisschen eine Andeutung, was man sich vorstellen könnte. David im Psalm 16, Vers 10, resümiert, denn du gibst mein Leben nicht dem Totenreich preis. Du lässt deinen Getreuen das Grab nicht schauen. So diese Hoffnung, ich werde einmal nicht bei den Toten sein. Das kann auf sein ganz persönliches Leben bezogen werden, aber es kann auch auf prophetische Weise auf Jesus Christus gedeutet sein, je nachdem. Eine sehr deutliche Stelle ist Jesaja, Kapitel 26, Vers 19. Habe ich doch auch hier, jawohl. Deine Toten werden leben. Ihre Leichname stehen wieder auf. Steht dort. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubs, denn ein Tau von Lichtern ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. So diese bildhafte Sprache, das, was im Erdboden vergraben ist an toten Menschen, wird wieder auferstehen zu einem neuen Leben. Finde ich jetzt sehr, sehr deutlich vom Alten Testament her, dass hier von einer Auferstehung der Toten die Rede ist, wenn die Erde die Leichname wieder hergeben muss. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament, der hält Rückschau auf die Helden des Glaubens in Kapitel 11. Und da lesen wir zum Beispiel Vers 13. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie gesehen, sie gegrüßt und bekannt, Gäste und Fremdlinge auf Erden zu sein. Die lebten, die alten Vorfahren im Glauben lebten darin und haben etwas gesehen, aber noch nicht erlangt. Vers 16, nun aber strecken sie sich aus nach einer besseren Heimat, nämlich nach der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht und lässt sich Gott nennen. Er hat ihnen ja eine Stadt bereitet. Er hat ihnen einen Ort bereitet, so wie es Johannes auch im 14. Kapitel schreibt. Ich gehe, euch eine Stätte zu bereiten. Das war schon für diese alttestamentlichen Gläubigen eben ein Thema. Und Vers 19, Abraham rechnete damit, als er den Isaak opfern musste, dass Gott auch die Macht habe, von den Toten zu erwecken. Das war sein Glaube. Darum hat er ihn als ein Gleichnis auch zurückerhalten. Wir sehen, das war üblich, dass man dieses Thema Auferstehung auch schon vom Alten Testament her im Glauben mitnehmen konnte. Und dann kam Jesus. Er sprach immer wieder davon, dass er sterben müsste. Er hat davon gesprochen, ich muss dann sterben, ich bin ein Mensch wie du und ich, wie alle anderen, wir erleiden alle den Tod, ich auch. Ich bin zwar von Gott, vom Himmel gekommen, aber ich bin ein Mensch, darum muss ich auch sterben. Aber gleichzeitig hat er gesagt, ich komme dann wieder. Ich werde auferstehen. Ich werde zurückkommen ins Leben. Und ob die, die da mit ihm unterwegs waren, das so richtig verstanden, das lasse ich mal einfach offen. Oder ob wir das dann so richtig verstanden hätten, wenn Jesus uns das so gesagt hätte. Jesus wusste um diesen Dreh- und Angelpunkt in seinem Auftrag. Er wusste darum, ich muss mal sterben. Aber das ist nicht das Ende. Ich werde dann zurückkehren und dann auch zum Vater zurückkehren. Er wusste, das ist notwendig für uns Menschen. Und so berichtet uns die Bibel, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, ins Grab gelegt wurde von diesem Josef von Arimathäa. Und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Das berichtet die Bibel. Maria begegnete ihm, erkannte ihn zuerst nicht und dann nachher erkannte sie ihn. Der Auferstandene besuchte seine Jünger. Friede sei mit euch. Plötzlich war er da. Er begegnete ihnen am See Genezareth, wo sie wieder am Fischen waren. Und insgesamt kann man davon ausgehen, dass etwa 500 Menschen eine Begegnung mit diesem neu lebendigen Jesus gehabt hatten, bevor er dann nach 40 Tagen in den Himmel aufgenommen worden war. Wenn wir jetzt diese Berichte von der Bibel nehmen und auch andere außerbiblische historische Quellen, dann es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus auferstanden ist. Es ist wirklich so geschehen. Er ist zurück ins Leben gekommen. Und nicht wahr? Natürlich stellen das Menschen in Frage. Das war damals schon so. Das ist heute nicht anders. Schon die Philosophen in Korinth lachten darüber. Und auch heute gibt es Menschen, die darüber spotten. Aber Jesus ist auferstanden. Amen. Jetzt können wir die Auferweckung von Jesus nicht eins zu eins mit anderen Auferweckungsgeschichten wie jener von Lazarus vergleichen. Nicht wahr? All die anderen Personen, die in der Bibel auferweckt worden waren, die sind dann wieder gestorben. Irgendwann. Aber bei Jesus war das anders. Er kam zurück ins Leben und er kam so zurück ins Leben, dass er von seinen Mitmenschen erkannt worden ist. Er war wie ein Mensch, sichtbar, anfassbar. Er hat sogar gegessen und getrunken. Aber irgendetwas ist anders gewesen. Irgendetwas war, war nicht gleich wie vorher. Paulus schrieb an die Korinther: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als ein Erstling derer, die entschlafen bzw. gestorben sind. Ein Erstling. So etwas hat es noch nie gegeben. Jemand, der gestorben war und wieder gekommen war, zurück ins Leben. Und er hatte einen Leib, den man sehen konnte, anfassen konnte. Und doch war irgendetwas anders. Jesus konnte auftauchen, plötzlich hier sein und wieder weg sein. Er hatte einen neuen Leib empfangen. Einen Leib von einer neuen Lebensqualität. Er war eben dann wirklich neue Schöpfung. Einen vollkommenen Auferstehungsleib. Er war ähnlich dem Leib, dem ursprünglichen. Er hatte auch physische Eigenschaften, aber er hatte auch himmlische Eigenschaften. Und die gingen über das hinaus, was irdisch möglich war. Das beschäftigt uns nachher dann noch bei uns selber. Wenn Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann ist damit gemeint, dass Jesus nicht nur für sich persönlich das empfing, Tod, Auferstehung und neues Leben, sondern dass er mit seiner Auferstehung diese ganze Absicht von Gott demonstrierte, zeigte, wie das gedacht war. Er stellte es dar, Jesus verkörperte, was jahrhundertelang nur Hoffnung bei den Menschen war, und er zeigte, dass es ein göttliches Konzept der leiblichen Auferstehung gibt und eines neuen Lebens in Fülle für die Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung und das Leben zeigt, Gott hat die Absicht, das zu ermöglichen. Gott will das tun. Und weil Jesus auferstanden ist, hat das für uns ganz viel an Bedeutung. Die Auferstehung von Jesus, die stellt nämlich gewisse Dinge sicher. Die Auferstehung von Jesus, die hat in sich selber eine kraftvolle Wirksamkeit für alle Menschen, die das im Glauben für sich in Anspruch nehmen. Und hier möchte ich erinnern, glaubst du das? Nehmt jetzt diese Dinge wirklich auch so für diese drei Punkte, die kommen, glaube ich das? Packe ich das für mich? Und zwar nicht nur mit dem Verstand, weil dort wirst du wahrscheinlich irgendwo an eine Grenze kommen, wenn es um Auferstehung geht. Wir alle. Sondern in unserem Innersten. Da darf es Realität werden. Also die Auferstehung von Jesus stellt Folgendes sicher. Erstens, die Wiedergeburt. Paulus schrieb einen Brief an die ephesische Gemeinde in Ephesus, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Hier werden wir mit Christus verbunden. Gott hat uns mit Jesus zusammen lebendig gemacht, schreibt Paulus. Und im gleichen Brief, Kapitel 1, Vers 19, schreibt er, wie überwältigend groß ist die Kraft, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Diese Kraft des Heiligen Geistes. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte. Im Glauben an Jesus und auch an die Auferstehung von Jesus sind wir so verbunden, dass wir mit ihm zusammen lebendig gemacht worden sind. Er wurde auferweckt, Jesus, und zwar vollständig, vollkommen, Geist, Seele und Leib. Und wir mindestens teilweise in unserem Inneren, in unserem Geist. Nicht wahr? Unser Leib ist noch derselbe nach dieser geistigen Wiedergeburt. Und unsere Seele ist auch noch dieselbe. Schwach, Fleisch. Es hat eine innere Erneuerung stattgefunden. Dem sagen wir Wiedergeburt aus dem biblischen Kontext. Und nicht wahr, das ist ganz ein himmelweiter Unterschied, wenn andere Religionen von Wiedergeburt sprechen oder Reinkarnation. Das ist nicht vergleichbar damit. Das ist etwas ganz anderes. Es ist eine innere Erneuerung durch die Auferstehung von Jesus. Jesus wurde vollkommen auferweckt, hatte einen vollkommenen Auferstehungsleib. Er konnte weder von Schlaf, noch von Tod, noch von Krankheit, noch von Sünde mehr beeinflusst werden. Das wäre ja eigentlich auch bei uns schön, oder? Aber leider ist das noch nicht so. Aber wir tragen diese Kraft, diese Auferstehungskraft in uns durch den Heiligen Geist, und darum will das eine Auswirkung haben von innen nach außen, dass unsere Seele gesundet, dass unser Leib gesundet und wir immer weniger diesen schädlichen, zerstörerischen, tödlichen Mächten unterworfen sind. Wir sind nicht mehr kraftlos diesen Dingen ausgesetzt. Der Heilige Geist hat uns ein neues Leben im Geist geschenkt, und der Rest, der kommt dann später. Der vollkommene Rest. Wir haben diesen Freitag gerade im Johannes Kapitel 3 gelesen, als der Nikodemus zu Jesus kam und Jesus zu ihm sagte: Weißt du, das Reich Gottes, das kann niemand empfangen, es sei denn, er werde von Neuem geboren, von oben geboren, durch den Geist geboren. Und hier ist die Frage: Hast du diese Wiedergeburt empfangen? Weißt du das in deinem Inneren? Nicht nur hier. Das kann man irgendwie wissen, oder? Aber es muss Realität sein im Inneren des Menschen. Die Auferstehung von Jesus, die stellt das sicher, dass Wiedergeburt bei uns Menschen Tatsache werden kann. Und aus dieser Wiedergeburt heraus gibt es dann die Rechtfertigung. Paulus schrieb, immer Paulus, aber er ist halt mal jetzt dogmatisch hier stark drin, schrieb im Römerbrief Kapitel 4, Vers 25: Wegen unserer Verfehlungen wurde er dahingegeben, Jesus. Und um unseres Freispruchs willen wurde er auferweckt. Wegen dem, dass wir freigesprochen werden, geschah die Auferstehung auch. Rechtfertigung meint, dass uns alle Fehler von Gott vergeben sind und dass wir von Gott als Kinder Gottes, als Heilige Gottes angenommen werden. Nicht wahr? Gott hat ein volles Ja zu dem, was Jesus getan hat. Jesus ist gestorben, begraben worden, auferstanden, zurückgekehrt in den Himmel. Und Gott sagt: Well done, gut gemacht, mein Sohn. Er hat ein volles Ja dazu. Und weil wir mit Jesus verbunden sind im Glauben, gilt dieses Ja auch für uns. Auch für uns heißt es: gut gemacht. Ich nehme dich an als mein Kind, als meine Tochter, als meinen Sohn. Dieses Ja sagt, das Erlösungswerk von Jesus reicht für dich. Du bist an Gott gläubig, du bist angenommen, du gehörst dazu in die Familie Gottes. Halleluja. Das heißt Rechtfertigung. Und als drittes, dieser Auferstehungsleib. Im Korintherbrief Kapitel 6, Vers 14 steht, Gott hat den Herrn auferweckt, Jesus auferweckt. Und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Er wird uns auferwecken. Wir werden wie Jesus, wenn wir gestorben sind und im Grab liegen, vielleicht nicht nur 3 Tage, vielleicht 3 Jahre, vielleicht 30, vielleicht 300, weiß auch nicht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt der Auferweckung. Die Auferweckung von Jesus, die ist uns gegeben, damit wir diese Hoffnung in uns tragen. Wir dürfen das auch einmal erleben. Es ist eine Zukunftshoffnung. Wir dürfen uns freuen, dass wir auch mit einem Auferstehungsleib ausgestattet werden. Jesus hat ihn schon erhalten, das sehen wir an ihm. Er wurde von Gott verherrlicht, so lesen wir es. Und das dürfen wir selber für uns ganz hoffnungsvoll auch erwarten. Denn wir wissen, dass er, der Jesus den Herrn auferweckt hat, mit Jesus auch uns auferwecken und mit euch vor sich hinstellen wird. Dort dürfen wir einmal sein, durch die Auferstehung. Und nicht wahr, dieser Auferstehungsleib, der ist wichtig, weil mit diesem Leib können wir Gott nicht im Himmel begegnen. Wir brauchen einen neuen. Und so ist diese Auferstehungshoffnung eine Hoffnung, dass wir leiblich auferstehen werden und nicht nur geistlich. Jetzt sind wir in unserem Geist schon neu. Aber was folgt, ist dann noch dieser neue Leib. Und so hat die Auferstehung von Jesus für uns eine ganz wichtige und grandiose Bedeutung. Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Ein großes Kapitel, in dem Paulus über die Auferstehung, den Auferstehungsleib und so weiter schreibt. Eine ganze Abhandlung, er schaut in die Zukunft, er schaut in die Vergangenheit, er schaut, wie das aussehen kann. Und ich kann es euch nur empfehlen, das Kapitel einmal zu lesen. Ein bisschen kompliziert manchmal, vielleicht nehmt ihr dann eine einfache Übersetzung dazu, aber es ist ganz kernig. Und die Verse 50 bis 53, da schreibt er, das sage ich, liebe Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut, unser Leib, unser jetziges Leben, können das Reich Gottes nicht erben. Geht nicht. Noch erbt das Vergängliche die Unvergänglichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden wir entschlafen, nicht alle werden wir sterben, alle aber werden wir verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden, und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Es gibt einen Tag, denn die Posaune wird ertönen. So eine Metapher, die Paulus hier braucht. Es gibt einen Tag, da kommt Jesus wieder. Und das ist entscheidend. Jesus kommt wieder. Er hat es gesagt. Und wenn Jesus wiederkommt, glaubst du das, dass Jesus wiederkommt? Halleluja! Wenn wir in der Auferstehungshoffnung leben, und daran denken, dass Jesus wiederkommt, dann dürfen wir uns freuen, weil an diesem Tag geschehen verschiedene Dinge. Die Toten werden auferweckt. Die, die in Christus gestorben sind, die werden auferweckt, egal wie lange sie schon tot sind. Das musst du gar nicht mit deinem Verstand versuchen zu erfassen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Aber es wird so sein. Und dann gibt es noch die, die werden dann noch leben und die werden dann zu Christus entrückt werden, wenn er wiederkommt. Und beide zusammen werden dann verwandelt werden. Wir werden, egal ob wir dann tot oder noch tot sind oder noch leben werden, wir alle werden einen Auferstehungsleib erhalten. Unser Leib, der jetzt sterblich ist, wird verwandelt werden in den Auferstehungsleib. Ist das nicht großartig? Das erwartet uns. Und wisst ihr, wie die Bibel dem sagt? Die Bibel sagt dem Verherrlichung. Wir werden verherrlicht werden von Gott und bei Gott. Das ist das Gesamtpaket, das uns geboten wird. Ich finde es großartig. Wir werden verherrlicht, so wie Gott Jesus bereits verherrlicht hat. Wir werden einen vollkommenen Leib empfangen, der nicht mehr von Krankheit heimgesucht werden kann, der nicht mehr sterben muss und in dem die Sünde als von Gott trennende Macht keinen Stich mehr hat. Never, ever. Das wartet auf uns. Darum ist Jesus gestorben und auferstanden. Darum dürfen wir heute schon in dieser Vorfreude leben. Ich bin deine Auferstehung und dein Leben, sagt Jesus zu uns allen. Glaubst du das? Das Reich Gottes, beziehungsweise die Königsherrschaft von Gott, die in unserem Leben wirksam ist, weil der Heilige Geist in uns regiert, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Dieses Reich Gottes bringt es mit sich, dass dieses vollkommene Leben, dieses Leben in Ewigkeit, schon heute hier seine Wirksamkeit entfaltet. Es ist jetzt schon erlebbar. Und es ist so, dass unser jetzt noch nicht vollkommenes Dasein immer mehr von diesem neuen Leben geprägt werden will und auch verwandelt wird durch den Heiligen Geist. Nicht immer einfache Prozesse, ich weiß schon, manchmal schmerzhaft, Altes loszulassen und so weiter. Aber wir sind unterwegs, auf das Ziel zu, verherrlicht zu werden. Und die Auferstehung von Jesus, die stellt ja jetzt nicht einfach nur diesen Zuspruch dar. Das ist leider meistens so, wenn Gott etwas in die Welt hineinsetzt. Es ist zwar der Zuspruch da, Auferstehung kommt, Verherrlichung kommt, aber es besteht oft auch ein Anspruch. Und auf diesen möchte ich noch kurz eingehen, weil Jesus auferstanden ist und wir schon großen Teil Anteil haben an diesem neuen Leben, diesem vollkommenen Leben, sind wir berufen zu drei Dingen. Dass wir für die Ewigkeit wirken. Das heißt, dass wir uns auf diese Ewigkeit auch ausrichten. Und zwar nicht in dem Sinn, dass wir sagen, ach schön, dann warte ich einfach, bis das kommt. Das meine ich nicht. Sondern, dass ich sehe, das kommt dann. Und ich möchte, dass noch viele Menschen das auch sehen und erleben. Diese Ausrichtung auf die Ewigkeit. Paulus schrieb im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wieder Kapitel 15, Vers 58, darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft, Lasst euch nicht erschüttern. Tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Wenn wir Auferstehung von Jesus empfangen haben in unserem Innern, dann haben wir alles empfangen, um für ihn zu wirken und diese Auferstehungskraft auch zu repräsentieren in dieser Welt. Und zweitens, lasst uns trachten nach dem, was im Himmel ist. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferweckt? Wenn du sagst, ja, das bin ich, so sucht nach dem, was droben ist, dort, wo Christus ist, zu Rechten sitzend von Gott. Meine Ausrichtung, wenn ich diese Auferstehungskraft erlebt habe, ist Christus. Ich möchte dir gefallen. Christus, ich möchte leben, damit du Freude hast. Ich möchte leben, damit du zur Ehre kommst. Ich möchte leben und reden und tun, damit du auf dieser Erde sichtbar wirst. Sucht nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem, was im Himmel ist. Und nicht nach Reichtum, Ehre, was auch immer hier auf dieser Welt oft so angeboten wird. Und dann als dritten Punkt, und das ist für mich fast auch einer der wichtigen, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung als solche, die unter den Toten waren und nun lebendig sind. Wir sind auferweckt worden in unserem Innern, wir sind lebendig, damit wir das tun können. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Römerbrief 6, Vers 13. Wir sind befähigt, diese Kraft der Auferstehung in uns befähigt uns, diesen Kampf gegen das Böse in uns aufzunehmen und immer mehr auch zu überwinden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit Jesus diesen Weg gegangen bist und dass du ihn auferweckt hast. Das weckt in uns die Hoffnung, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, das auch erleben. Wir haben es teilweise empfangen in unserem Innern durch deinen Geist und wir werden es in Zukunft einmal vollkommen erleben. Und dafür danken wir dir, dass wir in dieser Hoffnung leben dürfen. Und ich bitte dich, dass dieses Leben in Fülle, das Jesus jetzt schon bei sich hat, sich auch bei uns noch mehr ausbreiten kann, noch mehr zeigen kann, damit Menschen das sehen, Sehnsucht danach bekommen und dich suchen und finden. Ich danke dir. Du bist ein guter Gott. Wir preisen dich für dein Lebenskonzept. Wir preisen dich für deinen Fokus auf das Leben und nicht auf den Tod. Und wir danken dir, dass wir leben dürfen in dir. Amen.